Das, was Andreas eben gesagt hat, dass einige den Text vom letzten Sonntag kennen und auch das, was Kurt Igler vorhin gesagt hat, dass er oder warum er nicht gekommen ist, hat mich an eine Situation erinnert, die gut 40 Jahre her ist. Wir waren damals in der Gemeinde Berlin-Tempelhof und da hatte sich eine Gruppe von Jugendlichen gebildet, die nach dem Gottesdienst so Predigt-Nachgespräch gemacht hat. Daraus hat sich dann ergeben, dass wir eine immer größere Gruppe wurden, waren nachher, glaube ich, sogar fast 20 Leute. Und wir haben dann nicht nur Gottesdienst-Nachgespräche, also Predigt-Nachgespräche gemacht, sondern waren so als Bibelkreis zusammen. Ich hatte damals die Ehre, diese Gruppe zu leiten. Und eines Tages hat uns unser Pastor, Heinz Schobrichs war es damals, der war relativ neu da, gebeten, wir sollten doch mal einen Gottesdienst gestalten. Und ich als Leiter durfte also dann die Predigt halten, es wäre meine erste Predigt gewesen. Wir haben uns entschieden, als Gruppe über die Speisung der 5000 zu sprechen, ganz bekannt, Matthäus 15, 14 haben wir gedacht, na okay, gucken wir mal, die einen haben sich auf den Bibeltext vorbereitet, die anderen haben Lieder eingeübt, also was so alles dazugehört und ich habe eben die kurze Predigt vorbereitet. Am Sonntag, bevor wir dran waren, war für uns völlig überraschend, der damalige Präsident des Deutschen Bundes, Bruder Hitzemann, Günther Hitzemann, zu Besuch. Und er war vorher gebeten worden, ob er nicht predigen könne. Und das hat er natürlich gerne gemacht. Und wisst ihr, worüber er gepredigt hat? Über die Speisung der 5000. Das hat uns zunächst mal in Schock versetzt und ich habe gar nicht gewusst, was ich jetzt machen soll und um Himmels Willen. Habe dann aber festgestellt, damals schon, dass die Bibeltexte oftmals so viel hergeben, dass man, wenn man nicht denselben Zugang hat wie der Prediger oder dieselben Quellen hat wie der Prediger am Sonntag davor, das überhaupt gar kein Problem ist. Für mich war der letzte Sonntag oder die Zeit vor dem letzten Sonntag so eine Art Déjà-vu, als der Franz mich anrief und sagte, der Kurt Igler ist nicht da, er ist mit seiner Familie noch auf der Insel, du würdest ihn vertreten und er predigt über 1. Korinther 6. 6 und 7 habe ich gedacht, na toll. Habe also ganz gespannt auch deiner Predigt zugehört und ich kann sagen, ihr werdet kein Déjà-vu erleben. Auch die am letzten Sonntag da waren, es wird für euch nicht sein, jetzt muss ich bloß mal gucken, dass ich das hier richtig hinkriege. Es tut mir ein bisschen leid. Nehme ich mein Manuskript. Also das mal als Vorbemerkung, tut mir leid, dass jetzt so ein Bruch dazwischen ist. Ich denke, dass wir jetzt zu Anfang einmal kurz beten. Ich bete mit dem bekannten Lied. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde Helle dein Wort aufgehen zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Licht, Gedanken, mit Vollmacht uns in Herz und Sinn, in Herz und Mund. Mach woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Darf ich noch mal ein paar Verse aus dem Predigttext nach Luther vorlesen, weil ich die Sprache von Luther, die ja ohnehin sehr drastisch ist, ein wenig drastischer finde. Nur ein paar Verse davon. Vers 9, oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Jetzt kommt typisch Luther, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und in Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Dieser sogenannte Lasterkatalog, wie er genannt wird in den Versen 9 und 10, mit seinen Reizworten, ist, denke ich, ein sehr spannendes Kapitel, das Paulus hier anschneidet, gerade auch für uns, die wir ja in einer sehr freiheitlichen Gesellschaft leben. Denn es geht ja in diesem Kapitel auch oder insbesondere um die Freiheit als Christen und was sie für unser tägliches Leben bedeutet. Wie diese Freiheit beschaffen ist, dazu möchte der Apostel Paulus den Empfängern des Briefes in Korinth, aber auch den Hörern und Lesern heute etwas Wesentliches mitteilen. Dabei ist manches, was in der Gemeinde in Korinth ein Problem war, an die damalige Zeit gebunden und in unserer Zeit so nicht mehr ein Problem. Aber die Freiheit des Menschen ganz allgemein, seine Möglichkeit, in bestimmten Dingen und Situationen wählen zu können, sich in bestimmter Weise oder auch ganz anders zu verhalten oder überhaupt nicht zu verhalten, das ist bekanntermaßen ein großes und zeitloses Thema. Eben gerade auch für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft, in der wir ja den allgemeinen Verfall der Werte zu beklagen haben. Dieser gesellschaftlich-politische Aspekt ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist die Frage, wie man als Einzelner mit der Freiheit, die man hat, umgehen kann, dass man sich dabei wirklich als ein freier Mensch fühlen und erleben kann. Also das ist nicht nur ein spannendes, wie ich anfangs gesagt habe, sondern auch ein recht schwieriges Kapitel. Und offenbar hatte man bereits in den frühen christlichen Gemeinden seine liebe Mühe und Not damit. Ich denke, gerade die Briefe von Paulus beweisen das. Freiheit zu leben ist ganz offensichtlich ein Problem, das zu uns Menschen, man könnte fast sagen, unverlierbar hinzugehört. Und es scheint so zu sein, dass man damit ein für alle Mal gar nicht zu Ende kommen kann. Was also bedeutet Freiheit? Ich will mal versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen, was damit gemeint sein könnte. Mit den Gideons, dieser Vereinigung christlicher Geschäftsleute, die die Bibeln verteilen, haben wir hin und wieder auch Gefängnisse Gefängnissen und Zuchthäusern, nur wie es heute so modern heißt, Justizvollzugsanstalten, in Krems, Stein und St. Pölten verteilt. Einer der Brüder in St. Pölten ist Richter am Landgericht und er hat uns von Gefangenen erzählt, die wegen guter Führung vorzeitig entlassen werden, dann aber nach ganz kurzer Zeit wieder im Gefängnis sind. Meist haben sie in der knappen Zeit irgendwelche Kleinigkeiten begangen, die aber ausreichten, dass sie wieder in ihre gewohnte Umgebung zurückkehren konnten. Dort kannten sie sich aus und dort konnten sie mit den Freiheiten, die es dort natürlich auch gibt, wirklich umgehen. In der Sprache des Gefängnisses nennt man sie die vollzugseigenen Kinder. Liebe Schwester, ich habe dieses Beispiel deshalb gewählt, weil ich das, was Paulus in unserem Predigttext sagen will, am deutlichsten ausgedrückt finde in dem Satz, wie Luther ihn in Vers 12 übersetzt: Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll mich gefangen nehmen. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Paulus spricht mit diesen Worten von der Art von Gefängnissen, die es auch und sogar sehr zahlreich gibt, die aber nicht aus Mauern gemacht und mit Gittern versehen sind. Er spricht von den Gefängnissen, in die jeder geraten kann, auch wenn er sich nicht so verhält, dass er der Justiz Anlass gibt, ihn einzulochen. Liebe Schwester, das wahre Gegenteil der Freiheit ist doch letztlich nicht die äußere Einschränkung, sondern das wahre Gegenteil ist die innere Abhängigkeit, das unsichtbare Gefängnis, das es in unserem tiefsten Innersten geben kann und oft genug ja auch gibt. Unter den Beispielen, die Paulus dafür aufzählt, mag vieles sein, was die allermeisten von uns gar nicht betrifft. Aufgefallen ist mir allerdings, aber das nur ganz kurz und am Rande, dass er unter den Dingen, die ein inneres Gefängnis sein können, auch den Geiz aufzählt und ihn in eine Reihe mit Kinderschändung, Diebstahl, Trunksucht und Räuberei stellt. Ich habe so bei mir gedacht, von wegen Geiz ist geil, wie es die blöde Reklame uns weismachen will. Die Bibel, Paulus, sehen das offensichtlich ganz anders. Ich denke, das ist, wenn wir so unvermittelt darauf gestoßen werden und dann ein wenig mehr darüber nachdenken, schon starker Tobak. Sich nicht vom Geld zu trennen, obwohl man mitunter etwas richtig Gutes damit machen könnte, ist natürlich kein Straftatbestand. Aber glücklich ist offenbar, wer es dennoch kann. Denn sich der Macht des Geldes mit echter innerer Freiheit zu entziehen, eine leichte Sache ist das wahrlich nicht. Aber liebe Geschwister, auch das ist ja nur ein Beispiel, das ich jetzt gar nicht weiter ausmalen will, denn es geht ja um weit mehr, wie wir gehört haben. Und es muss ja auch nicht jeder so ein Beispiel als dasjenige ansehen, das ihn wirklich selbst betrifft. Denn was mich tatsächlich selbst betrifft, das kann auch nur ich selbst und nur für mich alleine herausfinden, damit die Freiheit, die Paulus meint, auch zu meiner eigenen Freiheit wird. Das soll heißen, es nützt mir gar nichts, wenn ich jemandem sage, du musst da frei werden. Wenn derjenige das nicht erkennt, kommt er nie zu der Freiheit, die er wirklich braucht. Die Aufzählung, die Paulus macht, ganz egal, welche Übersetzung wir nehmen, ist für uns eine drastische Sprache. Aber die Empfänger des Korintherbriefes scheinen solche drastischen Worte nötig gehabt zu haben. Alle möglichen Sünden hatten sich eingeschlichen. Was sage ich eingeschlichen? In aller Öffentlichkeit wurde ihrer gefrönt. Ausschweifung, Unzucht, Alkoholmissbrauch, alles das war an der Tagesordnung. Und liebe Schwester, eben nicht nur bei den Leuten, die Christus nicht kannten, sondern auch bei den Christen selbst. Seiner eigenen Gemeinde, also bekehrten und getauften Christen, muss der Apostel das sagen. Wie war es dazu gekommen? Die Korinther meinten, eigentlich sind wir ja schon Bürger in Gottes neuer Welt. Christus hat uns doch schon von unserem irdischen Leib erlöst. Wir sind in der Taufe ja schon mit ihm auferstanden. Was wir hier mit unserem Leib machen, das hat doch mit Christus nichts zu tun. Ob wir die Ehe brechen, ob wir Völlerei treiben, ob wir uns betrinken, was hat denn Christus damit zu schaffen? Ich denke, wir merken, das ist eine auch gerade in unserer Zeit sehr häufig gehörte Phrase für alle möglichen Situationen und Lebensbereiche und auch in den christlichen Gemeinden, dass es heißt, aber das hat doch mit Christus nichts zu schaffen. Mir hat sich ein Vergleich aufgedrängt, den ich mal so oder ähnlich gehört oder gelesen habe. Wir haben Christus zum Untermieter im Haus unseres Lebens gemacht, haben ihm ein Zimmerchen gegeben, nach Norden gelegen, mit eigenem Eingang, aber die Zimmer nach Süden waren alle schon durch uns belegt. Die Bedingungen, unter denen er bei uns wohnen darf, sind zwar hart, denn die Woche über wollen wir möglichst nicht von ihm gestört sein. Er hat sich ruhig zu verhalten und in seinem Zimmer zu bleiben. Und das übrige Haus soll er natürlich auch nicht betreten. Denn hin und wieder, meistens am Sonntag, manchmal auch zu besonderen Anlässen, lassen wir ihn ja eh für ein Stündchen zu uns herüber. Und danach weisen wir ihm halt wieder die Tür zu seiner Stube und verschließen sie hinter ihm. Wisst ihr, das ist so ein bisschen wie bei dem, wie das bekannte Tischgebet, als wenn wir sagen würden, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und dann bitte geh wieder, wenn du uns gesegnet hast. Das Verrückte dabei ist allerdings, ihm gehört das Haus. Er ist der Besitzer, ob wir es wissen und wahrhaben wollen oder nicht. Liebe Geschwister, ihm gehört das Haus. Und nur er, Jesus, kann dem ganzen Haus Bestand geben, dass es nicht einmal verfällt. Und deshalb schreibt der Apostel, ja, man hört ihn geradezu, wie er ganz eindringlich redet, euer Leib gehört dem Herrn. Wenn ihr an ihm frevelt, tut ihr es dem Herrn an. Wenn ihr unzüchtig seid, spottet ihr seiner. Euer Leib gehört Christus, ihr seid doch teuer erkauft. Wir machen jetzt mal den ersten Sprung zu uns und fragen, und wir, wie steht es mit uns? Ich denke, Paulus provoziert manche von uns zunächst mal damit, was er alles als sexuelle Verfehlung bezeichnet. Unzucht, Ehebruch, Homosexualität, Prostitution, so wie er wollen manche von uns das nicht gleich alles in Bausch und Bogen verdammen. Viele lassen sich heutzutage durch andere Maßstäbe leiten und prägen und zudem vermuten wir dahinter schnell eine muffige, unterdrückerische Moral, die Dinge verbieten will, die dann erst recht und sowieso geschehen. Aber liebe Geschwister, beim genaueren Hinsehen rührt Paulus an Fragen, die doch brandaktuell sind. Ich nenne mal ein paar davon. Welche Verbindlichkeit hat die Ehe? Ist gleichgeschlechtliche Liebe erlaubt? Wie steht es mit der sogenannten Homo-Ehe? Welchen Stellenwert hat sie im Vergleich zur Ehe? Wie beurteilen wir Männer, die zu Prostituierten gehen? Über diese und noch mehr Reizthemen wird doch gerade in unserer Gesellschaft zu unserer Zeit immer wieder leidenschaftlich diskutiert, dass wir oft schon gar nicht mehr wissen, auf welcher Seite wir eigentlich stehen und wie wir uns wirklich verhalten sollen. Also wir merken, die Themen, die Paulus so provokant anspricht, beschäftigen uns heute wie damals. Die Frage ist also, können wir uns durch den Korintherbrief etwas sagen lassen? Kann der Apostel uns weiterhelfen, obwohl wir in einer ganz anderen Zeit und Umwelt leben? Meine Antwort, ja, ich glaube, dass er uns Erhellendes über den Umgang mit unserem Körper und über den Umgang mit unserer Sexualität sagen kann. Und deshalb will ich damit mal den ersten Faden, ich habe nur zwei, der zweite ist kürzer, deshalb will ich damit mal den ersten Faden aufnehmen und darauf auch besonders und etwas ausführlicher eingehen. Liebe Schwester, mir fällt zunächst mal positiv auf, dass Paulus der Leib wichtig ist. Er spricht nicht davon, dass der Körper schlecht oder wertlos ist und sagt auch nicht, dass wir froh sein sollen, ihn irgendwann endlich verlassen zu können. Zu seiner Zeit redeten die Gnostiker so, für die der Körper nicht zählte, sondern nur der Geist. Und später entstand auch innerhalb der Kirchengeschichte eine ganz starke leibfeindliche Strömung. Gnostiker ist bekannt, ich lasse es mal so stehen. Ganz anders Paulus, er bejaht, dass wir Menschen durch unsere Körperlichkeit bestimmt ist. Für ihn als Juden ist völlig klar, dass wir von Gott geschaffen sind und dass Gott jedem von uns seinen Leib gegeben hat, mit allem, was dazugehört. Wir sind als Frauen und Männer Ebenbilder Gottes, er spiegelt sich in uns, wir sind ja nach seinem Bild geschaffen worden. Liebe Geschwister, das bedeutet auch, dass wir in Gottes Augen schön sind, auch wenn es uns manchmal schwerfällt, das anzunehmen. Gott wünscht sich, dass wir akzeptieren, seine Geschöpfe zu sein und dass wir einstimmen in das Lob des Beters im Psalm 139. Herr, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich glaube, vor 14 Tagen hat Andreas den Psalm mit uns gelesen. Jeder von uns ist nun einmal durch seinen Körper geprägt. Das wird ganz besonders am Anfang und am Ende unseres Lebens deutlich. Denn da steht alles, was den Leib betrifft, im Vordergrund. Das sind Berührungen und Zärtlichkeit. Das ist Körperpflege. Das ist Essen und Trinken bis hin zur Verdauung. Entscheidend für unser Lebensgefühl, liebe Geschwister, ist, dass wir uns mit unserem Körper im Einklang befinden, dass wir mit ihm zufrieden sind. Was fällt euch ein, was fällt uns ein, wenn wir an den Körper denken? Ich assoziiere mit dem Körper gesund sein, krank sein, leben, alt werden, Tod, aber auch Auferstehung. Liebe Geschwister, Auferstehung mit einem neuen Leib, wie es in der Bibel steht, und nicht mit unserem alten, todverfallenen Leib, das wäre ja schrecklich. Unser Körper definiert uns überdies als Frau oder Mann mit allem, was dazugehört. Mit der Lust, der Erotik, der Sexualität, mit der in uns gelegten Möglichkeit zur Fruchtbarkeit. Darum die Frage, stimmst du, stimmt ihr mit eurem Körper überein? Fühlst du dich wohl in ihm? Warum? Oder warum nicht? Aber auch gibt es Menschen, die dir sagen, dass du schön bist. Kannst du dich selber schön finden? Ich will zu diesem Thema ein ganz kleines Beispiel erzählen, das ich vor einiger Zeit erlebt habe. Unsere Enkelkinder waren bei mir zu Besuch. Meine Frau war noch unterwegs, deswegen sage ich bei mir. Anja und Jan haben oben gespielt. Und Nina hat sich, wie wir hier in Österreich sagen, fadisiert. Sie kletterte, fadisiert, ihr war fad. Ich habe das für Familie Heinrich übersetzt. Deswegen sage ich, hier in Österreich sagt man fadisiert. Sie kletterte erst so ein bisschen auf meinem Bauch rum und kam dann auf die glänzende Idee, sie könnte den Opa ja mal kämmen. Nun ist es bei mir mit dem Kämmen und auch den Kämmen meiner Frau so eine Sache. Also habe ich ihr meine spezielle Bürste von oben runtergeholt. Die hat so weiche Plastikborsten. Die habe ich ihr gegeben und damit konnte sie den Opa also nach Herzenslust kämmen und bürsten. Und ich weiß nicht, ob das bei Kindern immer so ist. Bei ihr hat sie also von unten nach oben, von der Seite nach oben und von außen nach innen gebürstet. Und ich bin so kurz davor, wenn mein Bart so eine bestimmte Länge hat, noch ein bisschen mehr als jetzt, dann sehe ich bei der Prozedur nach kurzer Zeit aus wie der Almöhi von Heidi. Also nicht von, du weißt, Johanna Spiri. Und dann habe ich sagt sie, Opa, du siehst aber komisch aus. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Anja, Ninalein, du musst den Opa richtig bürsten. Dann habe ich ihr gezeigt, dass man also von oben nach unten und die Augen von innen nach außen und den Bart immer schön nach unten. Na gut, hat sie geseufzt und dann hat sie mich also richtig gebürstet. Und dann habe ich gesagt, und bin ich jetzt schön? Dann habe ich mir so nochmal über die Augenbrauen gestrichen. Dann hat sie mit ihren kleinen Fingerchen auch nochmal so über die Augenbrauen gestrichen, hat dann mein Gesicht in ihre Hände genommen und hat gesagt, Opa, jetzt bist du aber schön. Liebe Geschwister, wer von euch da Defizite hat oder sowas braucht, ich denke, man muss Familie Gessler ansprechen, vielleicht kann man Nina ausleihen. Ich kann euch verraten, dass sie auf Reizworte wie Nachtisch und Gummibärchen besonders gut reagiert. Aber mal wieder ernsthaft und zurück zu unserer Fragestellung, wie das mit meinem Körper ist. Ihr Lieben, viele fühlen sich doch von den Normen, die heutzutage gelten und propagiert werden, unter Druck gesetzt, die ihnen vorschreiben wollen, wie dick oder dünn, wie groß sie sein sollen oder welchen Body Mass Index sie haben sollen. Übrigens, Body Mass Index, BMI, ist Gewicht geteilt durch die Größe zum Quadrat. Und wenn da so 18,5 bis 25 rauskommt, sind wir gut im Futter. Wenn der Wert über 30 geht, muss man unbedingt den Arzt aussuchen, dann ist Fettleibigkeit. Aber wir haben ja Ärzte bei uns, die können da ja dazu ansprechen. Manche versuchen dann einzugreifen und ihren Körper umzumodeln durch Sport, durch Diäten, bis hin zur Magersucht oder Bulimie oder auch durch plastische Operationen und was uns sonst dazu einfällt. Aber liebe Geschwister, wenn Gott zu uns sagt, du bist mein Geschöpf, ich habe dich so gewollt, wie du bist, kann das dann nicht eine gute Basis für uns sein, auf der wir unser Körpergefühl gründen können? Ich habe vorhin so gedacht, als wir das andere Lied gesungen haben, das wäre toll gewesen, wenn wir heute gesungen hätten, einfach Spitze, dass du da bist, einfach Spitze, komm, wir loben Gott, den Herrn, und dann besingen wir die schönen Hände und die schönen Füße und die schönen Augen. Also den Kindern singen wir vor, was wir selbst nachher nicht mehr wahrhaben wollen. Paulus kreist in unserem Predigtabschnitt um den Körper und hat dazu, ich möchte mal sagen, positive und negative Einfälle. Er entwickelt, könnte man fast sagen, eine Theologie der Leiblichkeit. Dabei zieht sich als Grundmelodie hindurch, dass unser Körper Gott wichtig ist und dass ihm keineswegs egal ist, wie wir damit umgehen. Das lässt sich auch daran ablesen, dass der Apostel Kernthemen des Glaubens damit verknüpft. Zum Beispiel die Taufe, wenn er sagt, ihr seid reingewaschen durch den Namen des Herrn. Und auch die Auferstehung, denn er sagt seiner Gemeinde, Gott wird auch uns auferwecken. Und schließlich den Heiligen Geist mit den Worten in Vers 19, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Liebe Geschwister, der Tempel, der Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes, das bedeutet doch nichts anderes, als dass Gott in jedem von uns wohnt, dass er ein Teil von uns ist. Unser Körper wird schlichtweg dadurch aufgewertet, dass er Wohnstatt Gottes sein darf. Mit anderen Worten, Gott legt einen Teil von sich selbst in unseren Leib. Und daran sollen wir denken, wenn wir mit unserem eigenen Körper umgehen, aber auch, und das ist ganz besonders wichtig, wenn wir mit den Körpern anderer Menschen zu tun haben. Das beschränkt sich nicht nur auf das Berufliche, damit zu tun haben, von Ärzten, Schwestern und Pflegern oder was immer es an Berufen gibt, die damit zu tun haben, sondern die Körper der Partner, der Kinder, der Eltern. Geht sorgfältig und achtsam mit euren Körpern um, denn Gottes Geist wohnt in ihnen. Das ist die Botschaft des Paulus an die Korinther und er führt aus, ihr denkt, es ist egal, wie ihr eure Sexualität lebt, ob ihr euch häufig betrinkt was ihr esst, mit wem ihr Umgang habt, denn ihr seid ja frei als Christen, alles zu tun, was ihr wollt. Natürlich ist euch alles erlaubt, weil ihr durch die Taufe mit dem Namen Christi verbunden seid. Aber bedenkt, es dient nicht alles zum Guten. Wenn ihr euren Leib nicht achtet, kann es leicht passieren, dass ihr euch von etwas oder von jemandem abhängig macht und damit eure Freiheit einbüßt. Deshalb überlegt selbst, worauf ihr lieber verzichten wollt, weil es das Gute nicht fördert und handelt entsprechend. Das hört sich so ein bisschen typisch Paulus an. Was können wir uns denn darunter konkret vorstellen? Ich denke, dass für das Erleben von Körperlichkeit und insbesondere von Sexualität die eheliche Beziehung notwendig ist, in der einer sich auf den anderen verlassen kann. Dazu gehört, sich auf die Bedürfnisse und Gefühle des anderen einzulassen und Rücksicht auf sie zu nehmen. Insbesondere die Ehe, dann natürlich aber auch andere Beziehungen, schaffen einen geschützten Raum, wo ich mich mit meinen Fehlern, Irrtümern und Schwächen angenommen fühle. Um diesen besonderen Raum zu schützen, gehört Treue dem anderen gegenüber dazu. Natürlich gehören gerade in der Ehe auch Einschränkungen dazu. Denn ich kann dann nicht jeder Attraktion nachgehen, verzichte auf andere mögliche Partner, aber ich gewinne eine Beziehung, die meinem Leben Halt und Form gibt. Liebe Schwester, gut wäre es, wenn wir das in unseren Beziehungen und Ehen auch so leben würden, dass unsere Kinder, dass unsere Umgebung sieht, dass wir ein Vorbild für sie sein können, an dem sie sich orientieren können. Paulus beschließt unseren Abschnitt mit den Worten: Preist Gott mit eurem Leibe. Preist Gott mit eurem Leibe. Das heißt doch nichts anderes. Wer Christ ist, ist es mit Leib und Seele. Dass Seele und Leib eine Einheit bilden, wird auch deutlich, wenn wir taufen oder das Abendmahl zusammen feiern. Zu beiden Handlungen gehört das Leibliche ja mit dazu. Das Untertauchen des Körpers im Wasser, wir sagen dann, wir in Christus. Und das Essen und Trinken von Brot und Wein, wo wir dann bekennen, Christus in uns. Und dazu kommt das Wort, das das Geschehen benennt und deutet. Leib und Seele werden angerührt durch das, was hier geschieht. Jetzt haben wir mal mit Paulus einen großen Bogen beschrieben, in dessen Mittelpunkt der Körper steht. Und dabei ist deutlich geworden, wie wichtig Gott unser Leib ist. Und liebe Geschwister, das können wir als erstes aus diesem Gottesdienst mitnehmen. Und daran wollen wir uns erinnern, wenn uns unser Körper zu schaffen macht, wenn wir nicht mit ihm im Reinen sind. Gott wohnt in jedem von uns. Wir sind herausgehoben durch seine Gegenwart. Ist das nicht ein Grund genug, ihn zu preisen? Wir gehen mit unseren Betrachtungen noch ein kleines Stück weiter im Text und nehmen den zweiten kurzen Faden auf. Wir könnten jetzt über die lasterhaften Korinther von damals den Kopf schütteln und feststellen, was sind wir doch heute dagegen sittsam? Was sind wir doch heute dagegen sittsam? Ehebruch, den gibt es doch bei uns nur manchmal und nur in einigen wenigen Fällen. Und auch der Alkohol, damit hat es ja im Großen und Ganzen seine Ordnung. Und Homosexuelle, also ich kenne keinen hier und auch in meiner näheren Umgebung, also ich weiß nicht. Heißt das, die Mahnung von Paulus geht uns gar nichts mehr an? Liebe Schwester, ich glaube doch, denn man müsste manch unangenehmes Wort auch über den Ehebruch verlieren, wie oft genug auch in unseren Gedanken vollzogen wird, wie wir ihn an unseren Stammtischen oder bei den Kaffeekränzchen, Männergespräche, Frauengespräche, begehen und in unseren geheimen Wünschen und Träumen oft genug ja auch ausmalen. Und dann stellt sich schon die Frage, ist es denn erst dann Ehebruch, wenn es die Öffentlichkeit wahrnimmt und zwei sich scheiden lassen? Oder wir müssen auch über den Alkohol reden. Wir haben letzte Woche bei Peter Gesslers Geburtstag gerade noch mal darüber gesprochen und haben dabei Dinge festgestellt, die man nicht so gerne hört. Mit welcher Selbstverständlichkeit heute das Trinken unsere Feiern und Feste regiert und wie leichtfertig wir damit umgehen. Oft genug gerade vor den jungen Leuten. Wie schnell wir andere gefährden und versuchen und was übrig bleibt – sind dann Menschen, die am Alkohol krank geworden sind und sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Es würde auch nicht schwer fallen, Beispiele für Götzendienst in unseren Tagen zu finden. Vom Rummel um den Fußball, ich will gar nicht die Olympischen Spiele ansprechen, vom Rummel um den Fußball könnten wir auch nach der EM 08 noch reden, von der Anbetung der Spieler, denn anders kann man es ja schon gar nicht mehr nennen. Oder vom Aufwand an Zeit und Geld für die angeblich schönste Nebensache der Welt. Und bedenken wir nochmal, von welchen Millionensummen gesprochen wird, wenn eine Mannschaft einen Spielerstar einkaufen wird. Ich habe gelesen, ich denke hier auch, Ronaldinho wechselt für 25 Millionen. In Worten, 25 Millionen zum AC Mailand. Aber auch von der Vergötzung und Vergottung, aber auch der Vergötzung und Vergottung der Sachen wird gehuldigt. Mein Haus, mein Auto, mein Swimmingpool. Ich weiß nicht, ob ihr die Reklame kennt. Mein Haus, mein Auto, mein Swimmingpool. Und wenn jemand noch gestopfter ist, kommt noch dazu, mein Pferd, mein Schiff, mein Flieger. Oder der Urlaub. Immer weiter, immer exklusiver und immer teurer. Liebe Schwester, damit ich jetzt nicht missverstanden werde. Gegen Traumurlaube oder gegen ein traumhaft schönes Heim oder gegen ein Traumauto ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Problem ist allerdings, viele Menschen, eben auch unter uns Christen, glauben, die Dinge zu besitzen oder auch nur im Griff zu haben. Und so ist mancher längst davon besessen. Martin Luther hat mal gesagt, unser Gott ist das, woran wir unser Herz hängen, und wir wissen, dass er damit recht hatte. Merken wir, was es bedeutet, die Frage so zu stellen, was hat denn Christus damit zu schaffen? Wir können doch nicht allen Ernstes behaupten, dass unser Christsein davon unbeschadet bleibt. Machen wir uns nichts vor, Christus ist entweder der Herr über unser ganzes Leben, über unsere ganze Zeit, unsere ganze Person, unseren Geist und unseren Körper, oder er ist es eben nicht. Wenn man den Apostel Paulus, der so sehr das Bild vom christlichen Glauben geprägt hat, fragen würde, wie denn ein Christ seiner Meinung nach seine Freiheit leben sollte, würde er vielleicht zunächst mal eine Gegenfrage stellen. Wir wissen, dass das nicht gerade als höflich gilt, aber manchmal kann es schon dazu helfen, so den ganzen Hintergrund der Fragestellung zu präzisieren. Ich denke, Paulus würde sein Gegenüber vermutlich fragen, als was beziehungsweise wie verstehst du dich denn? Wonach willst du denn beurteilt werden? Nach dem, was du denkst und fühlst, oder nach dem, was du tust? Sagst du entweder, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, der Mensch müsse nach inneren Werten beurteilt werden? Oder bist du der Ansicht, dass die Tat sehr wohl etwas über das Wesen des Menschen aussagt, das Wesen verändert oder bestätigt? Ist es Ersteres, also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun? Dann stimmt die Frage nicht. Denn dann wäre es egal, was ein Christ tut. Hauptsache ist dann, er glaubt an Gott. Und mach, was du willst, wäre das Lebensmotto eines solchen Christen. Und zugleich auch die Standardantwort auf die Frage, was soll ich tun? Du mach, was du willst. Ich habe es ganz bewusst mal so ein bisschen überspitzt gesagt, dass wir merken, was damit gemeint ist. Ist es Letzteres? Also die Tat sagt etwas über den Menschen aus, dann würde Paulus dir vorweg einmal sagen, dass ein Christ nicht sich selbst gehört. Denn nicht nur seine Seele gehört zu Gott, nicht nur sein Geist ist Gottes Besitz, sondern auch der Leib. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Körper, Seele und Geist gehören nun einmal zusammen. Das ist gar nichts Neues, das ist auch keine Erfindung von Paulus. Von ihm stand lediglich die Formulierung, der Körper ist der Tempel Gottes. Eine kurze Anmerkung dazu. Franz Graf Stuhlhofer hat in seinen Ausführungen mal gesagt, nicht letzten Sonntag, ist schon längere Zeit her, dass wir unter dem Anhauch Gottes leben. Wir leben unter dem Anhauch Gottes. Das bedeutet doch so viel, Gott lehrt sehen mit seinen Augen und hören mit seinen Ohren, riechen und schmecken nach seinem Geschmack, fühlen und denken mit seinem Herzen. Aber weiter mit Paulus, der wohl sagen würde, und weil das so ist, gehört ein Christ nicht sich selbst, und es ist niemals egal, was er tut oder lässt, sondern alles, was er leibhaftig tut, geschieht auch an Gott zu seiner Ehre oder zu seiner Lästerung, zu seiner Verhöhnung. Daher darf ein Christ manches einfach nicht. Täte er es, beschädigt er Gott, nimmt Schaden an seiner Seele und schließt sich selbst aus der Gemeinschaft aus, die das Reich Gottes auf Erden bildet. So stelle ich mir vor, würde Paulus angefangen, ein Gespräch angefangen, beziehungsweise die Frage beantworten über das, was Christen zu tun oder zu lassen haben. Allerdings, ich will es nochmal sagen, wie er das seiner Gemeinde in Korinth schreibt, regt manchen von uns auf. Das klingt in unseren Ohren alles so ganz anders, viel schärfer. Aber die Geschwister in Korinth tobte nun einmal das Leben. Siegfried Großmann hat passenderweise mal das Wort von Korinth St. Pauli geprägt. Korinth war berühmt für seine Verlockung des Luxus, des Konsums, der Lebenskunst. Korinth war berüchtigt für seine im Tempel der Aphrodite praktizierte Tempelprostitution. Vielleicht greift Paulus ja gerade deshalb das Bild vom Tempel auf. Die Überlieferung erzählt, dass es mehr als 1000 Priesterinnen an diesem Tempel gab. Und ich würde mal sagen, das ist reichlich Nahrung. Ich will keinem zu nahe treten, aber ich denke mal gerade für Männerfantasien. Götzendienst, Prostitution, Trink- und Essgelage mit sexuellen Ausschweifungen gehörten wohl nicht nur in der Fantasie einiger Gemeindeglieder in Korinth zusammen, sondern eben auch in den ganz konkreten Vergnügungen. Als die Gemeinde von Paulus gegründet wurde, fühlten sich die Menschen in Korinth angesprochen, sie fühlten sich geehrt und wahrscheinlich auch durch die Jesusworte in die Pflicht genommen, die wir aus der Bergpredigt kennen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Liebe Geschwister, diese Worte waren bekannt, die kursierten quasi als Spruchsammlung in den ersten Gemeinden und beförderten, könnte man fast sagen, das positive Selbstverständnis der Christen damals und sicherlich auch heute. Und als solche Menschen lesen sie nun Paulus' Brief und werden ganz anders, viel härter angesprochen. Vielleicht haben manche gedacht, was ich zuerst auch dachte, naja, Glück gehabt, zu den genannten Übeltätern gehörst du ja nicht dazu. Vielleicht haben andere auch gemeint, dass man doch nicht einfach Geizige oder Lästerer oder auch Ehebrecher mit Knabenschändern, Dieben oder Räubern zusammen in einen Topf werfen und alle zusammen der Verdammnis überantworten darf. Aber ich sag's nochmal, anscheinend war dieses Motto, das Paulus aufnimmt, alles ist mir erlaubt, stark verbreitet. Und das ist zwischenzeitlich ja auch ein ganz modernes Motto geworden, das sich heute bei uns durch alle Lebensbereiche zieht. Erlaubt es, was Spaß macht, erlaubt es, was die Zuschauerquote erhöht, erlaubt es, was die Auflage erhöht, erlaubt es, was dem Geschäft dient, erlaubt es, was mit Tabubruch zu tun hat, erlaubt es, was mich ablenkt vom Alltag, von mir selbst, was mir den ultimativen Kick gibt, kurz, alles ist mir erlaubt. Jetzt könnte man vielen christlichen Predigten vorwerfen, dass sie diese Einstellung mitgeprägt haben oder zumindest geholfen haben, sie zu begründen. Denn immer wieder wurde und wird das Alte Testament zu dem Gesetz reduziert, das so schwer auf den Menschen lastet und das die Menschen knechtet, das aber nun, Jesus Christus ist ja das Gesetzesende, das aber nun durch Jesus nicht mehr gilt, sondern jetzt zählt nur noch die Liebe, jetzt zählt nur noch das dreifache Liebesgebot, liebe Geschwister, als wenn es die Weisung Gottes nicht mehr gäbe. Ich denke, wir alle kennen den Ausspruch, jemand die Leviten lesen. Er hat im dritten Buch Mose, dem Buch Levitikus, seinen Ursprung. Gerade dort finden sich unzählige Weisungen Gottes, die zu einem gelingenden Leben verhelfen wollen. Wen das betrifft, für den klingt das nun einmal hart und dem vielen heute auch unverständlich. Paulus jedoch hält seiner Gemeinde und uns damit einen Spiegel vors Gesicht und will helfen, das Leben wieder neu auszurichten. Ja, man kann sagen, Paulus liest den Korinthern die Leviten. Er will ihnen damit die guten Weisungen Gottes ganz neu in Erinnerung rufen. Und liebe Geschwister, nur wer das übersieht, kann als Christ auf die Idee kommen, sein Leben komplett unter das Motto zu stellen, alles ist mir erlaubt. Und deshalb geht Paulus dagegen an. Paulus ist nicht Opfer seiner eigenen verklemmten Sexualmoral, was ihm so oft unterstellt wird und was überdies natürlich auch so schön zum Bild der Christenheit ganz allgemein passen würde. Die Christen sind ja manchmal sowas wie eine Gouvernante, fast so wie ein Fräulein Rottenmeier. Aber tatsächlich liest Paulus seiner Gemeinde nur die Leviten, und zwar, wie wir gelesen und gehört haben, aus gegebenem Anlass. Liebe Schwester, an der Stelle will ich ausdrücklich sagen, dass es nicht mein Anliegen war, uns hier in der MOGA die Leviten zu lesen. Dazu gibt es, soweit ich weiß, weder einen Anlass, noch wäre es meine Aufgabe. Aber wenn sich jemand dadurch angesprochen fühlt, na umso besser. Paulus tritt leidenschaftlich für seinen Glauben und das mit ihm verbundene Menschenbild ein. Und das können wir als Zweites aus diesem Gottesdienst mitnehmen. Der Glaube an den Gott Jesu nimmt den ganzen Menschen in Anspruch und nicht nur einen Teil der Seele oder nicht nur die Seele, sondern Herz, Verstand und Leib dazu. Und über diesen Glauben ist der Mensch dem Guten der Freiheit verpflichtet. Noch einmal, deshalb ist einem Christen nicht erlaubt, was dem Guten nicht dient. Wer jetzt fragen sollte, was denn nun wieder das Gute sei, der findet beim Propheten Micha im 6. Kapitel, Vers 8 eine Antwort, ein ganz bekanntes Wort. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott bei dir sucht. Nichts anderes als Gerechtigkeit tun, Freundlichkeit lieben und aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. Zusammenfassend und zum Schluss. Darum ist der Satz so hilfreich, wie ihn Paulus formuliert. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Weder Geiz, der die Hände verschließt, noch Lästerungen, die den Mund zu einer Kloake machen, auch nicht Untreue, die auch leibliche Gemeinschaft aufkündigt oder Sexualität, die andere verletzt und entwürdigt. All das und was sonst noch gefangen nimmt und Gewalt antut, ist nicht erlaubt. Darum zu guter Letzt, zu wirklich guter Letzt eine Empfehlung. Lasst uns jeder für sich bei uns selbst aufspüren, wo wir Christus bei uns Lebensbereiche verweigern, wo wir ihm das Recht absprechen, hineinzureden und mitzugestalten. Und liebe Geschwister, ich denke, es ist heilsam, wenn wir bei so einer Bestandsaufnahme erschrecken. Es wird bei uns wahrscheinlich weder Ehebruch noch Trunksucht oder Unzucht sein, was wir an Räumen entdecken, wo wir Jesus Christus nicht den Herrn sein lassen. Aber vielleicht erkennen wir Götzen, die wir anbeten, ob es verplempernde Stunden sind, die wir an billiges Vergnügen hängen, oder unsere Trägheit, die uns immer wieder hindert, über Wesentliches nachzudenken oder zu tun, oder was sonst immer uns gefangen nehmen kann. Und wenn wir Dinge entdeckt haben, die ausgeräumt werden müssen, können wir uns damit unter das Kreuz Jesu Christi stellen, denn wir haben seine Zusage, sein Kreuz bedeckt unsere Schuld, sein Blut macht hell uns und rein. Und insbesondere, dass er uns vergeben wird, wenn wir ihn darum bitten. Und dazu ist doch heute wieder jeder von uns ganz herzlich eingeladen. Amen.